Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff. Guten Tag.
Ab dem 8.3. dann also bei über 50 können Museen, Galerien und Zoos und botanische Gärten geöffnet werden, wenn man eine Terminbuchung hat, eine Dokumentation vorgenommen wird der Besucher und es gibt bestimmte Außensportmöglichkeiten für wenige Personen. Bei unter 50 kann der Einzelhandel aufmachen mit Quadratmeterbeschränkungen, Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten auch, Außensport auch, aber etwas in erweitertem Maße.
Also Zoos, botanische Gärten, Einzelhandel, Außensport, aber auch Museen und Galerien. Diesmal sind sie mitbedacht worden bei den Beratungen der MinisterpräsidentInnen mit der Bundeskanzlerin gestern Abend. Maßstab ist und bleibt der Inzidenzwert. Unter 50, Kunstgenuss unter den üblichen Hygienemaßnahmen möglich. Zwischen 50 und 100, Anmeldung, also feste Kartenbuchung und Angabe der Kontaktdaten nötig. Damit gibt es eine Perspektive, zumindest für einen Teil der Kultureinrichtungen, für jene der bildenden Kunst nämlich. Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos dürfen erst nachziehen, wenn es eine stabile 7-Tages-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen gibt. Und sollten die Zahlen im Rahmen einer dritten Welle wieder so in die Höhe gehen, wie das einige seriöse Modelle vorhersagen, dann hat sich die Sache ohnehin mal erst wieder erledigt. Erst einmal können jetzt aber die Kataloge wieder aus den Lagern in die Shops gebracht und die Abdeckungen von den lichtempfindlichen Zeichnungen genommen werden. Ob sie sich über diese sehr vorsichtige und vielleicht nur vorläufige Lockerung denn zunächst einmal freut, das habe ich Ulrike Lorenz gefragt. Sie ist die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Inzidenzwert 61, in Thüringen Inzidenzwert 124.
Es ist auf jeden Fall ein guter Schritt, der anzeigt, dass Politik doch zunehmend auch Hoffnung schöpft und beweglicher, flexibler wird. Es ist zwar nicht unkomplex, was wir hier vorfinden und was wir dann jeweils auch bewerten müssen im Rahmen der Landes- oder sogar Regionsverordnungen. Das müssen wir in Thüringen ganz konkret auch noch etwas abwarten bis kommenden Dienstag, so heißt es im Moment. Aber wir sind vorbereitet auf der Grundlage der Erfahrungen aus den vergangenen Monaten. Wir hatten ja bereits im ersten Lockdown und danach hohe Hygienestandards in unseren großen und kleinen Häusern. Die Klassikstiftung Weimar ist natürlich eine hochspezifische Kulturinstitution mit verwinkelten Dichterhäusern, genauso wie dem großzügigen Bauhausmuseum neu gebaut. Und wir haben ganz speziell für unser diesjähriges erstes großes Themenjahr in meiner Amtszeit, neue Natur. Es geht um eine gesellschaftlich brisante Fragestellung, nämlich den Klimawandel und unser Verhältnis, unser problemgeladenes Verhältnis zur Natur, als wenn wir es geahnt hätten. Es rücken unsere Parks in den Fokus, Programmparks, ideengeschichtlich hochgradig interessant, geprägt von der Aufklärung gestaltete Landschaft. Und damit liegen wir natürlich im Trend der Zeit und wir werden dieses Themenjahr auf jeden Fall eröffnen, mit den Angeboten unter freiem Himmel, aber eben auch mit sehr vielen digitalen Angeboten. Und je nach Lage sind wir in der Lage, uns kurzfristig anzupassen. Es gibt 3 Szenarien, die sich an den Inzidenzwerten orientieren. Und insofern fühle ich, dass mein großes, sehr verantwortungsbewusstes Team sich extrem gut vorbereitet hat auf alle Lagen.
Ich nehme an, Frau Lorenz, Sie werden heute Morgen mal erst alle konferiert haben und überlegt haben, was geht jetzt an welcher Stelle in diesem großen Kulturverbund konkret los, oder?
Genau. Also, wir warten jetzt schlussendlich tatsächlich noch die Thüringer Konkretisierung ab, aber es sieht ja danach aus, dass wir bei einer Inzidenz unter 100 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner tatsächlich die beiden großen Leitinstitutionen der Klassikstiftung, nämlich das Bauhausmuseum und die Dauerausstellung im Goethe-Nationalmuseum, als erstes eröffnen können, möglicherweise hoffentlich auch kurzfristig als ein Signal an die Bevölkerung. Wir möchten gerne Flagge zeigen als große Kulturinstitution in diesem Land und würden uns, sobald es irgendwie möglich ist, aus der Kulisse wagen.
Gestern in der Pressekonferenz, in der die Beschlüsse verkündet worden sind, war viel die Rede von Vertrauen. Die Leute müssen sich an die Regeln halten, damit das so klappt mit den Inzidenzzahlen. Umgekehrt heißt es natürlich A, sie müssen jetzt wahrscheinlich eine Standleitung zum Gesundheitsamt aufgebaut haben und B, theoretisch kann das Ganze auch ziemlich schnell wieder vorbei sein, wenn die Werte nämlich im Rahmen einer dritten Welle wieder steigen.
Das ist richtig. Damit müssen wir rechnen. Aber ich sage mal, der große Kulturbereich in diesem Land hat eine Verantwortung auch für die gesamte Gesellschaft. Und wir unterziehen uns diesen Mühen und sind also zu allem bereit, was dienlich ist. Und insofern sehe ich eigentlich unsere Zukunft, selbst wenn es noch einmal zu einer großen, unerwartet großen dritten Welle kommt, sehe ich uns gut vorbereitet und auch voller Solidarität mit der Politik, die schwierige Entscheidungen zu fallen hat, aber eben auch mit der Bevölkerung, die zu Recht auf Öffnung wartet.
Ohne dass das jetzt ein Werbeblock für die Klassikstiftung Weimar werden soll, Frau Lorenz, was heißt das konkret? Sie müssen jetzt ein Ticketsystem aufbauen oder haben es noch aus den ersten Lockdowns, in
genau.
dem möglich ist, konkrete Timeslots zu buchen für die einzelnen Einrichtungen. Sind Sie darauf eingerichtet?
Darauf würden wir uns vorbereiten. Das ist sozusagen ein Szenario. Es gibt aber eben, wie gesagt, auch bei uns zahlreiche Ausweichmöglichkeiten. Die Parks rücken sowieso in den Mittelpunkt in diesem Jahr. Wir erweitern unsere App Weimar Plus zu einem Medienguide durch die Parks, die die Besucher dann mit ihren eigenen Endgeräten bedienen können. Es gibt eine große audiovisuelle Kunstinstallation, die man problemlos erleben kann und geführte Spaziergänge, sodass wir eben das Hauptaugenmerk tatsächlich auf Angebote legen, wo wir mit einigen wenigen Hygienemaßnahmen eigentlich auf der sicheren Seite für uns und für unsere Besucher sein können.
Außen vor sind nach wie vor die Theater, die Opernhäuser, ja. die Konzertsäle. Einige davon haben Sie auch im Rahmen Ihres Verbundes. Die haben nun im Moment das Nachsehen.
Auf jeden Fall. Ich bedauere das persönlich sehr. Ich weiß, dass unser strategischer Partner vor Ort, das Deutsche Nationaltheater, sehr unter dieser Situation leidet. Und ich kann nur sagen, wir drücken die Daumen und hoffen, dass wir das insgesamt im Laufe dieses Jahres wirklich überstehen.
Hätten Sie sich mehr Mut von der Politik gewünscht, was auch diese Einrichtungen angeht?
Ja, vielleicht nicht mehr Mut, aber doch mehr Kreativität in bestimmten Einzelfällen. Grundsätzlich muss ich aber sagen, da ich nun einer hochdifferenzierten Kulturinstitution vorstehe und wir hier wirklich auch ganz differenzierte Maßnahmen treffen müssen, je nach Größe und Lage und Ausstattung unserer Häuser, kann ich Politik auch gut verstehen.
Zum Schluss noch mal eine ganz konkrete Frage. Sie mussten wahrscheinlich auch Aufsichtspersonal, pädagogisches Personal und so weiter ins Homeoffice schicken. Wie schnell kommen die denn jetzt in die Häuser zurück?
Das bleibt alles zu organisieren. Fakt ist, dass wir natürlich um uns herum viele Menschen haben, die stark auch durch die Krise und Kurzarbeit gelitten haben. Also da gibt es schon auch ein soziales Gefälle in den Institutionen zwischen festangestellten und befristeten Mitarbeitern, aber eben dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in eigenen Firmen tätig sind. Wir bedauern das, aber wir glauben, dass sehr viele hoch engagiert sind und auf diese Rückkehr in den Dienst wirklich regelrecht warten.
Wenn denn die Länder die gestrigen Beschlüsse nun zügig umsetzen. Ulrike Lorenz war das, die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar. Immerhin, vor den Restaurants sind Museen, Kunstvereine und Galerien nun also dran. Und in einem Atemzug mit Bordellen und der Unterhaltungsindustrie sind sie, anders als noch vor wenigen Wochen, diesmal auch nicht mehr genannt worden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sprach am Nachmittag von einem wichtigen Hoffnungszeichen für Kreative und ihr Publikum und sagte, es ist wichtig, dass die Kultur bei Öffnungsstrategien mitgedacht wird. Ich freue mich, dass unter bestimmten Bedingungen jetzt ein schneller Neustart möglich ist. Genau da aber, bei den bestimmten Bedingungen, wäre mehr möglich gewesen, kommentiert eher enttäuscht meine Kollegin Maria Ossowski.
Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen. Werden wir in dieser Karwoche den Eingangschor der Matthäus-Passion in Kirchen oder Konzertsälen erleben? Wohl kaum. Wenn Kultur erlaubt wird, dann ganz vorsichtig, regional begrenzt, abhängig von Fallzahlen. Jedenfalls immer mit vielen Hindernissen, Tests und drohender Notbremse. Und all dies trotz ausgefeilter, teurer Hygienekonzepte, die viele Veranstalter längst geplant und bereits im Sommer erfolgreich umgesetzt hatten. Es ist an der Zeit, ein Fazit zu ziehen. Über ein Jahr liegt mittlerweile das kulturelle Leben dieses Landes brach. Das ist eine Katastrophe aus vier Gründen. Erstens, es wird eine ganze Branche, deren Bruttowertschöpfung die zweitgrößte ist nach der Autoindustrie, komplett entwertet. Die Kultur und alle, die von und mit ihr leben, sind nichts wert. Das hat das Corona-Management deutlich gezeigt, allen Milliarden zum Trotz, die den Neustart ankurbeln sollen. In diesem Land kann man Schrauben produzieren oder Würstchen, Kettenradgarnituren oder synthetischen Kautschuk. Alle Fabriken und Produktionsstätten blieben und bleiben immer geöffnet. Die MitarbeiterInnen fühlen sich dort gebraucht. Für Musikerinnen und Schauspieler, für Autorinnen auf Lesereise und Tänzer, für Sänger, Galeristinnen und DJs galt und gilt das Berufsverbot. Diese pauschale Entwertung eines ganzen Berufsstandes, ohne zu differenzieren, ist einer Kulturnation absolut unwürdig. Zweitens. Die meisten Kulturschaffenden sind ungebremst im sozialen Nichts gelandet. Kein Publikum, keine Gagen, viel zu spät ausgezahlte Hilfen trafen jene, die ohnehin wenig besitzen. 13.000 Euro brutto verdiente vor Corona eine freie Musikerin, ein freier Musiker. Diese Menschen sind verzweifelt. Sie müssen Familien ernähren. Spenden helfen nur punktuell. Die Grundsicherung bewahrt vor Obdachlosigkeit und Hunger, aber mehr auch nicht. Drittens. Das Wissen, nicht gebraucht zu werden, nichts mit der eigenen Kunst zu verdienen, trifft vor allem junge KünstlerInnen in oder nach der Ausbildung. Die kommunalen Kassen sind leer, Theater und Opern drohen massive Kürzungen. Wozu haben Studentinnen und Studenten die Mühsal einer langen Ausbildung oft seit früher Kindheit auf sich genommen? Wer ermutigt junge KünstlerInnen künftig zu üben, wenn sie wissen, dass sie bei den nächsten Pandemien, die garantiert kommen, wieder vor dem Nichts stehen? Viertens. Kunst und Literatur, Musik und Theater sind nicht nur schön und anregend, bildend oder herausfordernd. Sie trösten auch in schweren Zeiten. Ohne jede Sentimentalität sei hier mal ganz kurz derer gedacht, die an unheilbaren Krankheiten leiden und vielleicht gern noch einmal Lohengrin oder Max Rabe direkt erlebt hätten. Selbst gutes Streaming und die Kulturangebote der Fernsehprogramme ersetzen kein Live-Erlebnis. Viele Seelen brauchen Kultur. Um wie vieles leichter hätten wir die Lockdowns ertragen, mit einem gut gelüfteten, maskenbewehrten und hygienisch einwandfreien Konzert, einem Kabarettabend, einem Kinobesuch, einem Nachmittag im Museum. Und so? Jene, die Kultur schaffen und jene, die sie lieben und brauchen, hören Karfreitag den Schlusschor der Matthäus-Passion einsam auf Spotify. Wir setzen uns mit Tränen nieder.
Die Wahlen werden im Gartencenter gewonnen, nicht im Theater, hat mir gestern ein Museumsdirektor gesagt. Anmerkungen waren das von Maria Ussowski. Ja, und die Kinos, bei denen wird es noch mindestens bis Ende des Monats dauern. Und auch dann können sie ihre Säle nur öffnen, wenn die Zahl der Neuinfektionen vor Ort stabil niedrig bleibt. Die laufenden Berliner Filmfestspiele betrifft das dann ohnehin nicht mehr. Auch Rüdiger Suchsland gehört deshalb zu jenen Kritikern, die sich, was erlaubt ist, im Moment zu Hause auf dem Computermonitor ansehen müssen. Und da ist heute Zeit für eine Bilanz. Und da haben Sie mir vorhin, Herr Suchsland, gesagt, wir sollten uns zunächst ein bisschen am Begriff der Fantastik orientieren, wegen zweier Wettbewerbsfilme.
Ja, das ist ja interessant, dass so etwas, was eigentlich ein Stück des Genre-Kinos ist, also eher so des B-Movies, des Unterhaltungssektors, des Kinos, dass das mit Macht in den Autorenfilm zurückkommt, jedenfalls wenn man von Werken ausgeht, die im derzeitigen Wettbewerb der Berlinale zu sehen sind. Da ist zunächst mal zu nennen ein Film von Céline Sciamma. Das ist eine Französin, die mit ihrem letzten Werk, Porträt einer Frau in Feuer, in Cannes immerhin einen ganz wichtigen Preis bekommen hat und einen Welterfolg gefeiert hat. Und die hat jetzt ziemlich schnell im Lockdown, im letzten Herbst, einen kleinen, aber ziemlich guten Film gedreht. Der heißt Petite Maman, kleine Mutter, und erzählt, anders kann man es nicht sagen, ein Märchen.
Ein Märchen, das ein fantastisches Märchen ist? Oder weswegen kommen wir auf den Begriff Fantastik?
Ja, das kommen wir, denn im Zentrum steht ein kleines 8-jähriges Mädchen, das gerade die Großmutter verloren hat, das mit ihren Eltern dieses alte Haus der Großmutter, das steht ein bisschen im Wald, ausräumt. Und man hat hier schon ein bisschen das Setting, ein Haus am Rande des Waldes und an der Wald, wo es ein Baumhaus gibt, von dem die Mutter erzählt, die eben aufgewachsen ist dort. Und dann spaziert das Mädchen, die Hauptfigur Nelly heißt sie, durch den Wald und trifft ein anderes, auch 8-jähriges Mädchen. Und das hat denselben Namen wie ihre eigene Mutter. Und ziemlich bald begreift man dann, sie begreift es und wir Zuschauer auch, dass es sich dabei um ihre Mutter handelt. Also sie geht gewissermaßen, wenn man das so interpretieren will, durch ein Zeittor. Man kann natürlich auch sagen, das ist ein psychoanalytisch grundierter Traum. Sie begegnet jedenfalls ihrer eigenen Mutter als einer Gleichaltrigen und fängt an, mit ihr zu spielen.
Der zweite Film, Herr Suchland, über den wir sprechen wollen, hat den schönen Titel »Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?« Ist das dasselbe wie die alte philosophische Frage »Ist der Mond nur da, wenn wir hingucken?«
Ja, das könnte man so sehen. Das ist auch ein Film, der erstmal ganz realistisch, fast naturalistisch erzählt ist. Und man wundert sich dann, weil plötzlich etwas passiert, was, so glauben wir, eigentlich gar nicht passieren kann. Ein Paar, ein Mann und eine Frau, lernen sich kennen. Sie verlieben sich, sie verabreden sich zum ersten Date. Und dann gibt es einen Erzähler, wie einst bei François Truffaut, an dessen romantische Komödien, Melodramen, die es ein bisschen erinnert. Und der erzählt, es lastet ein Fluch auf den beiden. Und am nächsten Tag werden sie sich nicht wiedererkennen. Und tatsächlich passiert das. Sie schauen buchstäblich aneinander vorbei. Sie sehen gar nichts. Und was dann über 2,5 Stunden mit vielen poetischen Schlenkern und vielen guten Einfällen auf sehr unterhaltsame Weise erzählt wird, ist, dass es das Kino braucht. Ein Kamerateam, das einen Dokumentarfilm dreht und auch die beiden aufnimmt, um sie gewissermaßen wieder sehen zu machen und um ihnen klarzumachen, dass das ja eigentlich die beiden sind, die füreinander bestimmt sind und die sich verliebt habe. Also es ist das Kino als Schule des Sehens, kann man sagen. Und es ist natürlich eine hochpoetische, sehr unterhaltsame Reflexion über das Sehen, das wir alle, ob zu Hause im Lockdown am Computer oder hoffentlich bald im Kino, erleben.
Erzählt sicherlich dann auch indirekt nochmal von der Notwendigkeit, das Ganze im Kino auch als Gemeinschaftserlebnis wahrzunehmen. Einen dritten Film gibt es, haben Sie mir erzählt, Herr Suchsland, da werden Fantasien und Ängste tatsächlich real.
Ja, das ist Assor. Das ist ein Film, der in der Encounter-Sektion, der wichtigsten Nebensektion, auch ein eigener Wettbewerb für etwas schrägere, extremere Filme läuft. Der kommt aus Argentinien und erzählt eigentlich die Geschichte eines Schweizer Bankers, der während der Militärdiktatur nach Argentinien kommt, da irgendwelche Geschäfte macht. Und er fühlt sich verfolgt. Er dringt langsam ein in dieses schreckliche Geflecht der argentinischen Militärdiktatur. Seine Kunden sind natürlich auch unter anderem Militärs und im Zweifelsfall folternde Rechtsextremisten, sehr übles Volk. Gleichzeitig ist es auch nicht so einfach mit manchen, mit den Reichen, die ja im Kino oft die Bösen sind. Man merkt, dass es auch hier Leidende gibt, dass es auch hier gute Menschen gibt. Und insofern zeigt uns hier ein Film etwas Unerwartetes. Wir sehen nämlich mit sehr feinen Unterschieden das Milieu der Reichen und Rechten auf eine sehr differenzierte Weise.
Die Berlinale geht auf die Zielgerade. Ganz kurz noch, Herr Suchsland, wenn wir schon über Fantastik sprechen, seien Sie Prophet, wann werden wir das Ganze im Kino sehen können?
Oh je, das ist natürlich das größte Wagnis. Ja, hoffentlich bald. Also es gibt ja leider schon die Gerüchte, dass das Festival von Cannes, die große Konkurrenz der Berlinale, die für den Juli avanciert ist, dass die sich verlegen werden, Verlegungstermin in den Herbst.
Das werden wir
also
dann schon.
Wer weiß.
Herzlichen Dank mal erst für heute.
Bitte, tschüss.
Halbwegs gut ging es aus, was Öffnungen und Schließungen betrifft, in manchen Bundesländern jedenfalls für die Buchhandlungen. Die durften entweder geöffnet bleiben oder wenigstens bestellte Ware ausgeben. Für den Buchhandel wurde nämlich kräftig lobbyiert, entweder als systemrelevant oder weil er in diesen finsteren Zeiten als geistige Tankstelle funktioniere. Merkwürdige Vorstellung, findet Knut Kortzen.
Als man hierzulande noch den Tiger in den Tank packte, als die Ölkrise Deutschland zwar schon die ersten autofreien Sonntage beschert hatte, aber Fernfahrer auf Achse noch die Helden des deutschen Vorabendfernsehens waren, der Shell-Atlas verlässlich vorne im Handschuhfach und die Einführung der Gurtpflicht gerade mal 5 Jahre zurücklag, vor langer, sehr langer Zeit, also sagen wir am 10. Mai 1981, konnte man sich als Bundeskanzler noch hinstellen und öffentliche Bibliotheken als ein gut verzweigtes Netz geistiger Tankstellen preisen. Knapp 40 Jahre später müsste das im längst angebrochenen Zeitalter der Petropostmoderne doch ein wenig anders sein, denkt man sich. Aber Helmut Schmidts Wortprägung von, Anno Tobak erlebt gerade in unseren Tagen eine seltsame Renaissance. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht irgendein Kultursenator oder Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins darauf hinweist, dass unsere Buchhandlungen geistige Tankstellen seien. Gut, sagt man sich, der Sprit leitet sich vom Spiritus ab, dem lateinischen Wort für Geist. Insofern passt das erstmal. Und auch das ist wahr, Tankstellen leben heutzutage, genauso wie Buchhandlungen, oft vom Verkauf Benzin bzw. buchferner Artikel, was der einen ihr Non-Book-Sortiment ist, der anderen das Alkoholregal. Trotzdem, so richtig stimmig will einem das Bild von der geistigen Tankstelle nicht erscheinen. Es ist in etwa so schief wie die Rede von Datenautobahnen. Außerdem sind Tankwarte in der zeitgenössischen Literatur auch eher Verlierergestalten. Sieht man auf Karl-Heinz Otts Romanhelden in »Ob wir wollen oder nicht«. Der ist ein abgehalfterter Tankstellenpächter, dessen Tankstelle ein Schrottkasten ist und sich in eine Art Museum verwandelt hat, das er in seiner anrührenden Erbärmlichkeit erhalten will. Möchten Buchhandlungen sich dann mit solchen Bruchbuden vergleichen? Eine Ehrenrettung immerhin gelang dem deutschen Buchpreisträger Sascha Stanišić 2019 in seinem Roman »Herkunft«. Die soziale Einrichtung, die sich für unsere Integration am stärksten einsetzte, war eine abgerockte Aral-Tankstelle, schreibt Stanišić darin. Sie war Jugendzentrum, Getränkelieferant, Tanzfläche, Toilette. Kulturen vereint in Neonlicht und Benzingeruch. Als Zapfsäulenheiliger möchte der Autor, so steht zu vermuten, dennoch nicht gesehen werden. Man will gar nicht wissen, was diejenigen, die immerzu die Idee der geistigen Tankstelle beschwören, metaphorisch gesprochen alles noch in der Pipeline haben. Was kommt als nächstes? Vielleicht der Slogan »Freie Fahrt für freie Bücher« nach dem Vorbild der legendären ADAC-Kampagne von 1974? Bitte nicht. Bitte einfach immer daran denken. Bei uns ist die Tankstelle die Tanke. Das ist doch abschreckend genug, oder?
Und jetzt kommen die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig. Die beginnen mit einem kleinen Geldsegen. Der kommt von Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Sie freut sich ja, wie gehört, über die zaghaften Öffnungen im Kulturbetrieb und gibt auch gleich noch eine weitere Milliarde zusätzlich, um unter anderem Theater, Festival, Clubs für die Wiederaufnahme ihrer Betriebe unter den geltenden Corona-Regelungen fit zu machen. Das Geld fließt im Rahmen des Zukunftsprogramms Neustart Kultur und soll zügig ausgeschüttet werden. Doch längst nicht alle Kulturbranchen sind glücklich mit den Beschlüssen. Deutliche Kritik kommt vom Kinoverband und der Deutschen Orchestervereinigung. Eine Wiedereröffnung ist nicht in Sicht und die wirtschaftliche Lage sei für viele KinobetreiberInnen desaströs. Für Zehntausende freischaffende Musikerinnen und Musiker gibt es noch gar keine Perspektiven. Das ist extrem unbefriedigend, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung, Gerald Mertens. Neben der Pandemie stellt auch die Aufarbeitung von Sammlungen aus kolonialen Kontexten die Museen in Deutschland immer wieder vor große Herausforderungen. Die Reis-Engelhorn-Museen in Mannheim erhalten jetzt vom Land finanzielle Unterstützung, um ihre Sammlungsobjekte zu digitalisieren und in einer Online-Datenbank zugänglich zu machen. Geld erhält auch das Landesmuseum für Kunst- und Kulturgeschichte in Oldenburg, und zwar um das Gemälde »Der gefesselte Prometheus« zu kaufen. Das Bild aus dem Jahr 1613-14 stammt aus der Werkstatt von Peter Paul Rubens und war lange im Besitz der ehemaligen großherzoglichen Gemäldegalerie. Dann wurde es Anfang des 20. Jahrhunderts verkauft und ist nun über den Umweg eines Privatbesitzes und Restaurationsarbeiten wieder zurück nach Oldenburg gelangt. Ja, und auf der digitalen Berlinale, da wurden schon die ersten Bären vergeben. Olga Lukovnikova aus Moldau gewinnt den Goldenen Bären für ihren Kurzfilm Mein Onkel Tudor. Ein silberner Bär geht nach China an Zhang Dalai für seine Geschichte über den Besuch beim Großvater. Die Preise sollen im Berlinale Summer Special vergeben werden. Und wir reden morgen bei Kultur heute über weitere Gewinner. Zum Schluss noch eine traurige Meldung. Die Schauspielerin Katharina Matze ist tot. Sie stand in Berlin, Hamburg auf der Bühne, war im Fernsehen an der Seite von Hildegard Knef und Hans-Jörg Felmy zu sehen. Katharina Matze wurde 90 Jahre alt. Und das waren sie, die Kulturmeldungen.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Bastian Brandau, ein Thema bei ihm, die Reaktionen auf die neuen Corona-Beschlüsse. Mein Name ist Stefan Kolderhoff, im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.